wir hatten dann irgendwie ein Spiel und dann hat er irgendwie so einen total dummen Spruch gemacht irgendwie. Und da habe ich gedacht, kannst du sowas über mich sagen, so vor der Mannschaft in der Kabine. Also ich habe damals, glaube ich, mehr verdient als die meisten heute. Das muss man schon sagen. Dann habe ich mich wirklich, habe ich die Krücken in die Ecke gestellt und war montags laufen. Und ich hatte noch die Fäden im Knie, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Ne? Und also ich bin teilweise an einem Tag in drei Ländern gewesen. Und manchmal bist du aufgewacht im Hotel und wusstest gar nicht, von welchem Land du bist. Also nicht mal in welchem Hotel, sondern in welchem Land.
Über 300 Spiele in der dritten Liga mit rund 100 Toren. Dazu knapp 30 Einsätze in der zweiten Bundesliga. Deine Karriere als Spieler kann sich sehen lassen. Du warst unter anderem für Werder Bremen, den 1. FC Nürnberg, den VfL Osnabrück, Preußen Münster und den VfB Lübeck aktiv. Nach deiner Zeit auf dem Platz hast du als Head of Scouting beim Club in Nürnberg und bei Hannover 96 gearbeitet und später die sportliche Verantwortung beim SC Paderborn übernommen, inklusive Aufstieg in die Bundesliga. Danach bist du international unterwegs gewesen, als Head of Football and Development beim amerikanischen Sportartikelhersteller Capelli, in der Beratung von Vereinen weltweit und heute unter anderem als Sportsdirektor von Dare to Dream Sports Management mit einem starken Fokus auf die Nachwuchsförderung in Nigeria. Über 35 Jahre Profifußballerfahrung, auf und neben dem Platz. Ein Leben für den Fußball. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs. Mein Name ist Leon Holkenbrink und mein heutiger Gast ist
Martin Schönrom.
Und ich freue mich sehr, dass du heute den Weg in den Podcast gefunden hast. Schön, dass du hier bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Erstmal vielleicht nochmal zu dir. Wer bist du so? Wie alt bist du so? Was machst du so, wenn du nicht gerade mit dem Fußball beschäftigt bist?
Ja, mittlerweile 56 Jahre alt. Ich habe Kinder, zwei kleine Kinder noch von 7 und 10. Verwurzelt jetzt in Paderborn. Meine Frau kommt von dort oder hat dort studiert und ist da hängen geblieben. Und ich bin dann vor 12 Jahren dort hingezogen und fühle mich da sehr, sehr wohl. Neben dem Fußball gibt es da gar nicht so viel, weil Fußball eigentlich den größten Teil meines Tagesablaufs bestimmt. Natürlich neben der Familie mit den Kindern. Jetzt habe ich ja eine längere Zeit, wo ich auch von zu Hause aus arbeite. Wenn ich zu Hause bin, kann mich natürlich um viele Dinge kümmern, was schön ist. Gerade sowas, was man so als Funktionär oder Fußballer nicht so viel hat, ist halt die Zeit mit der Familie. Das genieße ich wirklich sehr, muss ich sagen. Wird aber jetzt Zeit, dass ich wieder irgendwie aktiver werde im Bereich Vereinsfußball, wieder Dinge anschiebe und meine Eitelkeit damit ein bisschen stille.
Danke schon mal für dein Intro über dich. Wir wollen heute aber ganz viele spannende Themen sprechen, unter anderem deine aktive Karriere, die Zeit danach, aber auch Projekte, die du angegangen bist oder noch angehen möchtest. Und wir starten mit einer kleinen Runde Eck oder Einwurf. Bist du bereit?
Gerne.
Werder Bremen oder der 1. FC Nürnberg?
Werder Bremen.
VfL Osnabrück oder Preußen Münster?
Preußen Münster.
Preußen Münster oder der andere SCP aus Paderborn?
Preußen Münster.
Tradition oder Kommerz?
Oh, das ist schwierig. Kommerz.
Videoscouting oder Live-Scouting?
Live-Scouting.
Frühaufsteher oder Nachtmensch?
Nachtmensch, aber Frühaufsteher.
Lieber ein Jahr ohne Handy oder ein Jahr ohne Auto?
Ohne Auto.
Und damit hast du es, glaube ich, ganz gut gemeistert, die erste Runde. Und wir wollen ein bisschen über deine aktive Spielerkarriere sprechen. Du bist, glaube ich, aufgewachsen Richtung Bremen-Hannover. Und war dir damals schon bewusst, du möchtest Fußballprofi werden?
Ja, das war von mir ein sehr früh formuliertes Ziel. Auf der einen Seite natürlich zur Freude meiner Eltern, aber natürlich auch zum Leidwesen, weil ich damit eigentlich auch schon sehr früh angedeutet habe, dass der schulische Weg für mich nicht wirklich wichtig ist. Was natürlich für Eltern nicht so schön ist, aber ich habe mich da wirklich auch sehr dran gehalten, muss ich sagen. Und haben immer gesagt, ich werde Fußballer, mach dir keine Sorgen. Schule ist wirklich nur ein Beiwerk, das ich machen muss, weil ich es muss am Ende des Tages. Aber von da von mir war schon sehr früh klar, dass es für mich auch nur dieses Ziel gibt. Also ich wollte nie schaffen, ein Pilot oder Feuerwehrmann werden, sondern mir hast den Ball hingelegt. Und ich hatte die Windeln um und habe mit dem Ball gespielt. Diese Leidenschaft ist bis heute nicht gestillt. Also ich kann wirklich gegen jeden Ball treten, den ich sehe, wenn ich es noch könnte, gesundheitlich. Aber meine Knie machen da leider immer mit. Aber das war schon sehr früh definiert und ich habe das auch sehr stringent verfolgt, muss ich sagen. Also das muss ich wirklich sagen. Ich habe ja nun auch zwei Jungs. Der eine spielt Fußball in Hamburg, Altona. in der Regionalliga, der andere ist jetzt 10 und wenn ich denen so erzähle, wie das so war, dann können die das manchmal gar nicht verstehen oder glauben, aber für mich gab es auch nur Fußball, nur.
Ist dir das bei den Jungs wichtig, dass die auch nebenbei die schulische Bildung, die akademische Bildung nicht vernachlässigen?
Ja, auf jeden Fall, das ist ja, ich meine, am Ende muss man ja auch immer Realist sein und die Chancen bei unter 2% aller Kinder, die mal damit Geld verdienen, die ist ja nicht besonders groß und als Elternteil sieht man das ja sowieso ein Stück weit anders und ich habe ja nun auch schon sehr früh 2 Knieoperationen gehabt und mein Vater hat damals dann irgendwann gesagt, pass auf, du kannst Fußballer werden, aber wenn du keine Ausbildung hast, melde ich dich ab, selbst wenn du über 18 bist, dann gehst du da nicht mehr hin. Und er hatte recht behalten, ich habe eine Ausbildung abgeschlossen zum großen Auslandskaufmann und dann bin ich wirklich sehr dankbar, weil das ja auch einen so wieder so ein bisschen erdet und ich kenne ja auch die Schattenseiten des Fußballs, das kann auch schnell vorbei sein. Von daher ist mir das bei meinen Kindern sehr wichtig. Der Große spielt jetzt Regionalliga, studiert nebenbei Sportmanagement. Also der ist auch da auf der ordentlichen Entwicklungsseite, was das angeht. Und der Kleine ist halt 10, aber der ist seit gestern auf dem Sportgymnasium in NRW und freut natürlich auch dem Traum, Fußballer zu werden. Aber das ist ja für die Kinder heute immer mal schnell gesagt, dass sie das werden wollen.
Dein Sohn Gianluca, der ist ja jetzt mit Altona wieder in die Regionalliga aufgestiegen. Wie groß war da die Freude? War immer noch bei dir?
Na, ich habe natürlich einen großen Stolz. Das ist ja klar, wenn man verfolgt das natürlich tagtäglich, Infos, Nachrichten. Ich mache ja auch seine Verträge und kenne ja auch den Hamburger Fußball, auch Altona und alle, die damit zu tun haben. Das ist ja wirklich ein sehr uralter Traditionsclub. Selber noch an der Adolf-Jäger-Kampfbahn gespielt, jetzt kriegen sie ja oder planen das neue Stadion, was ja demnächst dann angefangen wird zu bauen, gebaut wird und ja, das ist eine Bestätigung, ein Aufstieg ist ja auch immer eine Bestätigung von Leistung, das finde ich klasse, dass er das auch angenommen hat nochmal, nachdem er ja auch durch die vierte Liga, sagen wir mal, so ein bisschen herumgetingelt, hört sich so ein bisschen abwertend an, aber irgendwann haben wir dann gesagt, du, wir müssen einen Karriereplan für dich hinlegen, der abseits von irgendwelchen Regionalliga-Mannschaften ist, wenn du jetzt nach Süddeutschland ziehst, da, was hast du davon? Also da wirst du ja nicht so reich, dass du sagen kannst, du legst dir davon großartig Geld zurück und wenn du dann nicht spielst, weil irgendwas ist, dann kümmere dich lieber um das, was danach kommt. Und haben dann gesagt, Sportmanagement wäre super. Der arbeitet nebenbei noch, also ist auch da ein ganz feiner Kerl und ich glaube, das war die richtige Entscheidung.
Bei dir war es irgendwann so, es ging zu Werder Bremen, erstmal zu den Amateuren. Steckt hinter dem Schritt auch hinter, dass du dich langfristig bei Werder Bremen etablieren wolltest?
Naja, bei mir war das ein bisschen anders. Ich war ja nun relativ früh gehypt. Ich komme ja nun bei Eintracht Braunschweig aus der Jugend und da hieß es dann schon, das ist der neue Star in Braunschweig und habe mit 17 ja schon bei der Bundesligamannschaft trainiert und alles. Hatte dann diese 2 Knie-OPs, die mich so ein bisschen zurückgeworfen haben. Und das sind ja so witzige Geschichten, die das Leben so schreibt. Ich hätte damals, und der Gerd Roggen sagt dann, der rief mich dann irgendwann samstags morgens an und sagte, hey, du musst heute spielen. Aber ich kam gerade für 17 Jahre, wir hatten, glaube ich, Sonntag erst ein Spiel mit der A-Jugend und dann habe ich 10 Uhr im Bett gelegen, damals gab es noch keine Handys, das war 1987. Mein Vater, da ist Gerd Roggensack am Telefon. Ja, also du musst ins Hotel kommen, du spielst nachher gegen St. Pauli. So, dann habe ich aber diese medizinische Untersuchung, die vom DFB vorgeschrieben ist, noch nicht und dann konnte ich nicht spielen, hat der Christian Neid hat gespielt, also mein großer Kumpel damals und ja, dann hatte ich die Knie-OPs und dann sind die Trainer ja auch gewechselt, wie das im Fußball so ist. Und dann kamen halt Uwe Reiners und Rainer Zobel und die das übernommen haben. Und ich habe dann bei den Amateuren gespielt in Braunschweig. Damals, ich weiß gar nicht, was das war, Landesliga oder so. Also, oder die sind aus der Amateur-Oberliga. Das hieß ja die dritte Liga, Amateur-Oberliga. Und da habe ich dann gespielt und dann gesagt, pass auf, wir bauen nicht in Ruhe wieder auf. Und habe mich dann aber mit dem Rainer Zobel so überworfen, dass ich gesagt habe, ich höre auf mit Fußball. Und jeder, der mich ein bisschen näher kennt, der weiß, wenn ich sage, das ist dann so, dann mache ich das auch. Also ich erzähle das nicht nur, um irgendwas zu machen, sondern ich breche Kontakte und alles relativ schnell ab. Und habe gesagt, dann höre ich halt auch mit Fußball. Dann bin ich zurück in meine Heimat gegangen, das Salzgitter. Und also da bin ich ja groß geworden. Und habe dann dort in der Landesliga, glaube ich, gespielt. Und ein halbes Jahr später hat Werder Bremen dann gesagt, du musst zu uns kommen. Der Rolf Behrens, damaliger Manager der zweiten Mannschaft oder Amateurmannschaft mit Kali Kamm. Und ich habe dann dort einmal mittrainiert und dann habe ich sofort meinen Vertrag unterschrieben, dass ich halt auch, ich weiß, das hieß damals Vertragsamateur. Du trainierst halt bei den Profis und spielst bei den Amateuren. Das war eigentlich ganz gut. Muss man aber sagen, ich habe das ein Stück weit unterschätzt. Ich kam mit Otto Rehagel, das muss man ehrlicherweise überhaupt nicht, wir haben überhaupt nicht funktioniert zusammen. Ich habe da ja dann 4 Jahre gespielt. Ich wollte zweimal weg, weil ich wirklich sehr große Anfragen hatte von Köln und Schalke. Und Morten Olsen wollte unbedingt, dass ich nach Köln komme und auch Jörg Behrer damals. Aber damals gab es keine Berater. Ich war gerade Anfang 20. Ich habe gesagt, nee, du bleibst jetzt hier und du wirst hier den Durchbruch schaffen. Das waren immer die Aussagen so Willi Lemke und so. Aber so eine realistische Chance auf Einsätze hatte ich nicht. Und dann ist dann mein Vertrag dann irgendwann ausgelaufen. Und das ist dann die Geschichte eingangs, die ich so als lustig empfand, weil der Rainer Zobel war mittlerweile Trainer in Nürnberg. Und der erste FC Nürnberg hat freitagsabends in Bremen gespielt und die haben vormittags auf der Anlage von Werder trainieren dürfen. Und wir hatten auch Training. Und dann habe ich ihn getroffen und gesagt, was machst du denn jetzt? Und dann sage ich, du, mein Vertrag läuft aus, ich will wechseln. Und dann sagt er, ich will nicht unbedingt nach Nürnberg holen. Ja, und dann hat er mich tatsächlich nach Nürnberg geholt. Damals.
Witzig. Wie kam das zustande, dass sie erst so zerworfen hat und dann auf einmal...
Ja, das ist ja, ich war jung, er war auch noch relativ junger Trainer damals und ja, so im Fußball passiert ja nun mal auch mal viel und wir hatten dann irgendwie ein Spiel und dann hat er irgendwie so einen total dummen Spruch gemacht irgendwie und das habe ich gedacht, kannst du sowas über mich sagen, so vor einer Mannschaft in der Kabine, weil wir da verloren hatten und ich war dann irgendwie schuld angeblich oder was auch immer, also ich weiß jetzt den Zusammenhang gar nicht mehr so wirklich und ja, dann habe ich gedacht, du, dann war es das jetzt so. Ja, und dann halt 6-7 Jahre später waren die Wogen geglättet. Ein Jahr vorher wollte er mich eigentlich schon nach Kaiserslautern holen, weil er, glaube ich, ein Kaiserslautern-Trainer war. Und haben sie dann aber Sforza geholt und dann sagte er, ihr habt die gleiche Position, der ist ja international schon ein bisschen bekannter, muss ich den holen. Das hat dann auch der Vorstand so entschieden. Und dann, ja, aber das hat sich dann ja irgendwie wieder eingelullt und dann bin ich halt wegen Rainer auch ein Stück weit nach Nürnberg gegangen damals.
Wenn wir uns mal so den Beginn deiner Karriere angucken, glaubst du, die wäre heute anders verlaufen, vielleicht ohne Verletzungen, mit Handys und mit Beratern?
Boah, das ist natürlich sehr hypothetisch. Also vielleicht wäre es so gewesen, das ist immer schwierig. Also du hast ja Entscheidungen zu treffen und zu dem damaligen Zeitpunkt hat sich das immer gut angefühlt und wahrscheinlich würde ich viele Entscheidungen auch wieder so treffen. Wäre vielleicht jetzt in der Nachbetrachtung der ganzen Zeit ein bisschen egoistischer, also was meine eigene Karriereplanung angeht und gar nicht so erpicht, irgendwie immer für andere Leute irgendwie da zu sein und das zu machen und im Sinne der anderen immer zu handeln. Weil als Fußballer hast du echt nur eine begrenzte Zeit. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Fußballer egoistisch sein soll und nur sein Ding machen soll, aber es formt ja auch so ein Stück weit den Charakter. Das habe ich dann später so für mich nachgeholt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, gucken auch ein bisschen auf dich, ohne natürlich das große Ganze aus dem Blick zu verlieren. Das ist wirklich schwierig zu sagen. Also im Großen und Ganzen bin ich ja auch zufrieden. Ich hatte eine unfassbar schöne Zeit in meinem Leben. Also Fußball hat mich so geprägt, wie sonst ja nur meine Eltern das getan haben oder meine Familie. Deswegen bin ich da so dankbar und stehe jeden Morgen so demütig und mit großer Leidenschaft für diesen Sport auf und mache jeden Tag 10 Kreuze, dass ich in diesem Business arbeiten darf.
Ich glaube, du bist ja offiziell DFB-Pokalsieger, deutscher Meister.
Europapokalsieger eigentlich noch.
Genau.
Genau.
Das ist ja auch nicht ganz verkehrt.
Ja, du hast zwar die Urkunden zu Hause hängen, aber wenn du nicht gespielt hast, fühlst du dich natürlich da irgendwie nicht so wirklich dran beteiligt, obwohl ich natürlich dann auf den Feiern dabei war und auf dem Balkon und dann im Stadion auch auf der Tribüne gesessen hat, aber so, ich sag mal, du musst schon irgendwie, finde ich, irgendwie mal zumindest mal eine Minute gespielt haben und zu sagen, das war so, aber naja.
Und dann Nürnberg, schöne Stadt, toller Verein, wie war es für dich?
Schwierige Zeit, das war wirklich eine schwierige Zeit. Ich hatte mich im Trainingslager schon erneut am Knie verletzt und habe dann 6 Spiele, glaube ich, gemacht und bei Rainer mit großen Erwartungen auch gestartet. In der Vorbereitung in Nürnberg hat schon den Bundesliga-Verein bei mir angerufen, ob ich noch wechseln könnte. Und Werner Lorand damals von 60. Und bin toll da in der Vorbereitung, habe super gespielt, habe dann irgendwie, keine Ahnung, und keiner wusste was. Und dann habe ich 6 Spiele gespielt, mit so vielen Spritzen. Und bei uns lief es ja in Nürnberg, wir waren ja der große Top-Favorit, um den Wiederaufstieg zu schaffen. Nachdem der Verein ja im Sommer abgestiegen ist, das war die Zeit mit dem Phantomtor in München. Und ich hatte am letzten Spieltag für erste und zweite Liga auf dem Bierdeckel unterschrieben im Hotel, im Parkhotel in Bremen, in Parkhotel in Dortmund. Hm. da war noch Renner, war noch Manager vom Club und dann haben sie verloren, sind abgestiegen. Da war ich halt Zweitligaspieler, das war ein bisschen ärgerlich. Aber und dann bin ich halt dorthin und dann sind wir als großer Favorit gestartet, waren glaube ich auch eine ganze Zeit lang Erster. Und dann ist alles irgendwie eingebrochen. Also die Leistungsträger haben alle schlecht gespielt. Es waren nur noch Jung gegen Alt auf dem Platz, Nebenplatz in der Kabine. Also es war so ein typischer Nürnberger Traditionsjahr in Nürnberg. Das passiert ja da regelmäßig, dass da alles auseinanderfliegt. Und das war irgendwie, und dann war Weihnachten, dann ist Rainer Zobel entlassen worden. Da habe ich aber gar nicht mehr gespielt, weil ich dann nur noch verletzt war. Ich war, glaube ich, 8 Monate fast verletzt. Kam ich wieder, war der Günther Seber Trainer. Ich habe dann ewig gebraucht, um wieder fit zu werden. Der war nur bis zur Saisonende, dann kam Hermann Gerland. Er hat dann aber schon mit Günther Seber gesprochen, was ich kann und was ich nicht kann. Und wenn du dann 8 Monate nicht gespielt hast, dann kannst du eine ganze Zeit lang nicht wirklich viel. Ich hatte so eine Beinchen. Und dann war ich halt bei Hermann Gerland auch ziemlich viel außen vor und war dann eigentlich froh, dass die Zeit da herum war. Ne? Also das muss man schon sagen.
Du hast ja auch ziemlich viel gesehen. Ist das wirklich so, dass in großen Vereinen, die auch viel Strahlkraft haben, Nürnberg, Köln, Schalke, dass da wirklich schnell der Helm auch noch brennt und dass man in kleineren Vereinen, wie du auch warst, Paderborn ruhiger arbeiten kann?
Nee, also das tut, denkt man, ist es nicht so. Also natürlich, wenn du jetzt die ganz großen Vereine nimmst, Nürnberg ist auch ein großer, alter Traditionsverein mit unglaublich viel Power und Unruhe. Aber Köln ist ja dann auch nochmal ein Stück größer jetzt, weil sie halt auch Bundesliga spielen. Aber du hast vielleicht nicht den öffentlichen Druck in den kleineren Vereinen, aber da passieren ja auch Dinge, das habe ich nun dann auch in Paderborn mitbekommen, die auch kein Mensch braucht. Die sind dann halt nicht so öffentlich, die werden halt immer schön unter den Teppich gekehrt. Aber die hast du halt. Und das ist aber das Geschäft. Das kann man mögen, muss man nicht. Aber wenn du es nicht magst, dann kannst du auch nicht mitspielen.
Gibt es auch Leute, die dann in dieses Fußballbusiness, Sportbusiness reingehen? Denken, heile schöne Welt und dann, was du angesprochen hast, erstmal richtig merken?
Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ich bin ja da reingewachsen und kenne natürlich wirklich jeden Stuhl am Tisch, weil ich ja alle Positionen als Berater und Spieler und Sohn und jetzt Vater und Manager und Scout und alles Mögliche auch schon besetzt habe. Ich glaube, dass viele das völlig unterschätzen, mit welchem unglaublichen Druck da gearbeitet wird. Und da geht es ja nicht immer nur auch um deinen eigenen persönlichen, sondern diese ganzen Themen, Eitelkeit, Stolz von allen Beteiligten, ob das nun der Wirtschaftsaufsichtsrat, der Präsident, wer auch immer da wo mitarbeitet, der Berater, die Spielerfrau. Das ist ja teilweise so ein Gewusel an Eitelkeiten und Einflussnahme, dass das Arbeit manchmal wirklich sehr schwer macht. Das muss man schon sagen. Das heißt natürlich, durch die Medien und auch durch die sozialen Medien ja auch noch einen ganz anderen Druck von Menschen, weil Sport ist ja, das hört sich dumm an, der Sport des kleinen Mannes. Jeder hat eine Meinung, jeder ist der Bundestrainer und kann das natürlich jetzt auch über die sozialen Medien kundtun. Und daraus wächst natürlich dann auch immer irgendwie eine Meinung. Also wenn du 100 Mal liest, Buongiorno ist doof, dann sagst du ja, der Buongiorno ist ja eigentlich doof. So, und das summiert sich und das macht es manchmal schon ein bisschen schwierig. Aber auch nochmal, es geht nicht anders, selbst wenn man sich wünschen würde. Und wenn man das nicht will, dann kann man halt da auch gar nicht mitspielen in diesem Spiel. Das ist einfach so.
Muss man da auch wirklich resistent sein, wenn man online zum Beispiel, Social Media ist ein großes Thema, dann liest, wie kann der Buongiorno den verpflichten? Und da schreiben ganz viele Leute, die es ja aber nicht besser wissen. Stört das ein?
Nee, eigentlich nicht. Also es ist ja immer, ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche in München, in Paderborn hatten wir ein Schloss Neuhaus Weinfest und da war ich mit meiner Familie da und Paderborn hatte 2 Stunden vorher noch gegen Düsseldorf verloren und dann waren da recht viel Fans im Trikot und die erkennen einen natürlich dann und dann kommen die dann und sagen, ja super Transfers damals, also du hast ja auch die Kehrseite-Medaille, also du kannst ja nicht nur sagen, wir müssen die alle toll finden, deswegen ist das völlig okay.
Nach Nürnberg ging es wieder so ein Stück Richtung Heimat, VfL Osnabrück, wie kam es dazu?
Ja, also wie gesagt, ich hatte in Nürnberg dann irgendwie durch die ganze Verletzungshistorie und auch so ein bisschen so ein bisschen Mitte 20 und dann denkst du, okay, oder Ende 20, so gehst du in die Richtung, dann denkst du, okay, was passiert da jetzt? Und damals zu Osnabrück ja auch in der dritten Liga, da damals hieß die Regionalliga sogar erst noch. Da war Gerd Volker Shop-Manager und er hatte mich dann irgendwann angerufen. Ich glaube, das war auch, weil er Peter Knebel, meinen alten Mitspieler, kannte und die hatten dann irgendwie auch gewonnen. Ich hatte ja durch meine Zeit bei Werder 2 auch oft gegen Osnabrück gespielt und da kennt man sich ja auch ein Stück weit. Und er hat dann halt gesagt, so, wir wollen hier was planen und hast du Lust? Und dann bin ich nochmal hochgefahren, habe mir das angeschaut. Wir waren dann relativ schnell klar und dann muss ich ja schon sagen, es ist ja schon... auch ein ganz cooler Club, das immer volle Zuschauerzahlen und das Stadion damit in der Stadt und auch eigentlich das ganze Umfeld ist ja total VfL Osnabrück geprägt. Die Stadt steht ja da komplett hinterm Verein und das hat mich damals dazu bewogen zu sagen, weil das ist eigentlich ganz cool. Ich hatte zwar noch andere Anfragen, auch aus dem Ausland. Das war natürlich in den 90ern immer noch so ein Schritt ins Ausland, wo du sagst, du gehst jetzt nach Griechenland, die zahlen dein Geld ja irgendwann nicht und dann sitzt du dann da. Das war ja damals noch ein bisschen anders und dann war Osnabrück eigentlich der passende Schritt. Und ich muss sagen, ehrlich sagen, ich habe da wirklich eine tolle sportliche Zeit gehabt. Das muss ich schon sagen. Also ich habe viel Tore geschossen, 27 Tore in 2 Jahren als Mittelfeldspieler. Wurde da auch ziemlich geliebt, auch von den Fans, bis, glaube ich, am 20. April ich entschieden habe, dass ich zu Preußen-Münster wechsle. Das hat sich dann ja auch schlagartig da verändert dadurch.
Ja, Preußen-Münster, du sprichst schon an, ist ja so ein verrufener Wechsel. War das damals auch schon so krass wie heute, die Rivalität?
Ja. Ich will gar nicht sagen, ob das besser oder schlechter oder mehr oder weniger war. Ich weiß nur, dass ich da schon in Osnabrück ziemlich angefeindet worden bin teilweise. Wir waren ja damals dann Meister und sind dann ja in die Aufstiegsspiele gegangen gegen Chemnitz und ich werde das nicht vergessen, wir haben im Heimspiel gespielt und weil ich alle Elfmeter ja immer geschossen habe und auch immer getroffen habe, hatten wir dann zu Hause gegen Chemnitz einen Elfer so. Und die haben mich natürlich alle angeguckt, die Leute, also meine Mitspieler und so, willst du den jetzt wirklich schießen? Wenn du den verschießt, dann kommst du ja nicht mal aus dem Stadion raus. Aber ich habe gedacht, du, ich habe dir 2 Jahre jeden Elfmeter reingemacht, ich schieße auch den und den habe ich zum Glück auch getroffen.
War damals schon klar, dass du zu Preußen gehst?
Ja, das war, keine Ahnung, 3-4 Wochen vorher habe ich das bekannt gegeben. Und da muss ich zum Beispiel sagen, Gerd Volker Schock hat da richtig Eier bewiesen. Wir hatten das erste Spiel, ich hatte das bekannt gegeben, glaube ich, Freitag und wir haben Sonntag gespielt, irgendwo in Hamburg, ich weiß nicht, in Lurup oder irgendwie so. Und da waren die Fans, haben dann irgendwie so ein Riesenplakat da, scheiß Geldsack. Und Gerd Volker Schock war ja Trainer und Manager, und er hat hingehört, das zu zerrissen und hat sich so aufgeregt über die Fans. Weil er halt auch Profi ist, ne? Also er war ja auch lange groß und HSV und alles. Und der hat das gar nicht verstanden, dass die Leute das so ihrem Kapitän gegenüber hinschmeißen. Klar haben wir dann drüber gesprochen und war das zumindest intern war das okay für ihn, glaube ich, auch eine Niederlage, weil er wollte schon weitermachen. Ich wusste aber dann zu dem Zeitpunkt, dass er nicht mehr Trainer ist nächstes Jahr, weil er dann doch viele Probleme mit seinen Ohren hatte und ich hatte echt ein super Verhältnis zu ihm. Da wusste ich schon, er hört auf nach den Aufstiegsspielen, die dann auch gekommen sind. Und das war damals auch schon, gerade dann nach dem verpassten Aufstieg, weil wir ja in Chemnitz dann verloren hatten, 2-0, sind wir ja nicht weitergekommen und dann hatten wir nochmal die Möglichkeit, so eine Relegation mit Trier und Offenbach zu spielen. Da haben wir es dann leider nicht geschafft, weil uns ein Tor gefehlt hat. Und danach bin ich dann gewechselt und da waren dann auch viele Osnabrücker Fans nicht wirklich gut. Und ich habe ja dann noch mit Münster und halt auch mit dem VfB Lübeck, bei dem ich ja dann auch nochmal gespielt habe, in Osnabrück gespielt und das war schon ein Spießrutenlauf.
Mhm. Wurdest du auch in der Stadt konkret angesprochen? War das richtige Schikane oder ging das noch im Verhältnis?
Ja, es ist ja nochmal, man muss das so ein bisschen einordnen. Es wird natürlich persönlich und auch deine Familie wird da attackiert und beleidigt und so. Also ja, es ist im Rahmen. Also solange keine Gewalt dabei ist, also in Nürnberg haben wir mal ein paar Spiele verloren, dann haben sie mein Auto mal kaputt gemacht. Das ist dann schon, wo ich sage, das geht dann drüber. Aber nochmal, ich verstehe ja auch Fans und bis zu einem gewissen Grad verstehe ich viele Dinge, viele aber auch eben nicht mehr. Also Ultra-Gehabe kann ich gar nicht leiden deswegen ist es ein Teil von der ganzen Fußballgeschichte. Ja, ich bin ja nicht der Einzige, der das erfährt, sondern das passiert ja jeden Tag, teilweise ja mit eigenen Spielern, die einfach nur mal eine Phase nicht gut spielen, wie die dann niedergemacht werden. Verstehe ich manchmal nicht so.
Was waren deine konkreten Beweggründe für den Wechsel nach Münster?
Also ich muss schon sagen, dass es finanziell natürlich schon eine andere Dimension war. Das will ich auch echt gar nicht verhehlen. Also da war der VfL, glaube ich, auch nicht so ganz so clever, mir ein Angebot vorzulegen, was ganz weit weg war von auch von anderen Spielern, die dort gespielt haben noch. Und wenn du 2 Jahre da der Kapitän bist und 2 Jahre wirklich der Leistungsträger bist und so viel auch für den Verein machst und dann ein Angebot bekommst, was nicht dem entspricht. Und dieses Wort Wertschätzung kann man da schon ein Stück weit mit einbringen. Also Geld ist ja immer eigentlich der Schlüssel zur Wertschätzung, so wie man das so sagt. Aber mir ging es gar nicht zu sagen, ich muss jetzt hier um Millionen verdienen. Das ist ja in der Liga eh nicht der Fall. Aber wenn du dann weißt, dass da Leute spielen, die überhaupt nicht, die 10 Minuten spielen im Monat, die dann 3.000, 4.000, 5.000 Euro mehr im Monat verdienen als du in dem neuen Angebot, dann sage ich dann schon, das ist nicht die Wertschätzung. So, und man muss ja sagen, Hans-Werner Moors, der damalige Trainer in Osnabrück, unter dem ich wirklich richtig aufgegangen bin, der war dann Trainer in Münster und der wusste ja auch meine Vertragssituation. Und dann haben die damals gesagt, nee, wir wollen dich hier ums Verrecken haben und du bist der beste Mittelfeldspieler in Deutschland in der Liga, den wir wollen nicht haben. Und das muss man sagen, da haben sie sich wirklich sehr bemüht, sehr gestreckt, aber jetzt nicht nur finanziell, sondern auch insgesamt hat dieses Gefühl, die wollen das wirklich. Das hatte ich in Osnabrück damals nicht. Und dann habe ich das für mich entschieden. Und man muss ganz ehrlich sagen, ich war gar nicht so mit dem Kopf dabei zu sagen, ey, du kannst diesen Wechsel eigentlich gar nicht machen, weil diese Rivalität zu groß ist. Wenn du gar nicht aus dieser Region hier kommst, also es ist ungefähr so, wie wenn du von Braunschweig nach Hannover wechselst, das ist ein No-Go, das weiß ich als Braunschweiger oder vielleicht auch wenn du in Hannover bist, das wissen die Leute, die hier wohnen, aber vielleicht gar nicht. Und ich habe mich damit gar nicht so gedanklich auseinandergesetzt, dass du sagst, ey, du kannst hier nicht eigentlich zu deinem größten Rivalen gehen, also jetzt Bielefeld spielt ja auch noch eine Rolle mit den Rivalen, das habe ich damals überhaupt nicht so auf dem Schirm gehabt. Das wurde mir dann echt bewusst, als mir die Fans das so vor die Füße geknallt haben. Aber gut, ist so, wie es ist.
Du kennst ja die heutigen Zahlen und Verträge. Ist das mit damals auch nur annähernd vergleichbar oder sind das 2 Dimensionen?
Finanzverträge.
Verträge für Spieler?
Also ich habe damals, glaube ich, mehr verdient als die meisten heute. Das muss man schon sagen, eine Zeit lang. Aber das will ich jetzt auch gar nicht zu hoch kochen. Auch heute in der dritten Liga wird teilweise so viel Geld verdient. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Mhm. Also.
Bevor wir noch über Preußen sprechen, du hast noch ein Intermezzo gehabt beim VfB Lübeck, ja. Hoch im Norden. Gab es da irgendeine besondere Verbindung?
Nee, also ich habe ja hier bei Preußen gespielt und aufgrund meiner sicherlich sehr guten Einkommenssituation damals, das war so ein bisschen auch angelegt an den Stadionbau mit der ECE-Geschichte um die 2000er rum, als ja es hieß, das Einkaufszentrum mit dem Stadion kommt. Und ich sollte so der erste Aufhänger sein, dass man das dann auch größer denkt und macht und sollte dann ja auch weiter eingebunden sein in den Verein, wenn ich mal aufhöre und so. Und naja, und dann kam halt das damalige Urteil vom OLG Hamm, die dann gesagt haben, nee, ist abgeschmettert, das Stadion darf nicht gebaut worden, weil irgendwelche Anwohner geklagt haben oder wie auch immer. Und das war so ein innerlicher Zusammenbruch, glaube ich, für die ganze Region Fußball hier, weil es ja doch, wenn man es überlegt, dass es jetzt erst gebaut wird oder umgebaut wird, eine ganze Zeit war, die kämpfen ja schon seit Mitte der 90er, Anfang der 90er um dieses Stadion und damals war das kurz davor, dass es losgeht und ich werde auch nie die Situation vergessen, wir waren auf dem Trainingsplatz und dann bin ich vom Trainingsplatz runtergegangen und dann kam dann irgendwann die Verantwortlichen von dieser Verhandlung zurück und das OLG hat das abgeschmettert und dann ist es ist auf einmal so ruhig, fopp, so eine ganz große Stille eingekehrt. So, und dann war eigentlich klar, okay, wir können das nicht mehr bezahlen, haben sie dann immer gesagt, oder wir bieten dir einen reduzierten Vertrag an und auch nur erstmal ein Jahr, dachte ich dann der damalige, ich weiß nicht, ob das der Manager, ich weiß gar nicht, was der für eine Funktion hatte, so geäußert und zu dem Zeitpunkt hat dann irgendwann VfB Lübeck angerufen. Dieter Hecking ist dort hingegangen als Trainer, der war in Verl und wollte mich unbedingt mitnehmen. Und ich dachte, ach Mensch, so an die Küste hoch ist ja auch nochmal nice. Die hatten ja auch mit Molle Schütten einen sehr ambitionierten Mäzen, der gesagt hat, du bist das fehlende Puzzleteil, dass wir endlich mal aufsteigen in die zweite Liga. Wir versuchen das schon so lange. Ja, und dann bin ich da hingewechselt und das hat ja dann auch funktioniert. Ich war dann auch dort zusammen mit Daniel Berwolf in der Kapitänsrolle und wir sind ja dann auch in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Also war das eigentlich, war das ganz gut. Aber die Sehnsucht nach Münster ist immer gewesen. Und bin ja dann auch nochmal zurückgegangen, weil das einfach, muss ich ehrlicherweise sagen, das war eine so tolle Zeit und es war eine unfassbar tolle Stadt. Und die Leute haben mich damals auch wieder so warm empfangen, als ich nach Hause gekommen bin. Und ich habe jetzt auch immer noch in dem Stadion so viele tolle Gespräche und kenne da immer noch auch viele Angestellte, die dort arbeiten. Und das ist immer, das ist tatsächlich so ein warmes, wohliges Gefühl, wenn ich an Münster denke, muss ich echt sagen.
Ja, mega. Du warst ja auch bis vor einem Monat der Rekordtransfer. Über 20 Jahre, 150.000 Ablöse. Wie sauer warst du auf Antonio Tickwitz?
Total. Und jetzt ist er auch noch verletzt. Und ich sage, guck mal, ich habe weniger gekostet, aber wenigstens konnte ich spielen. Nein, das ist ein Scherz. Nein, sauer gar nicht. Das ist ja, also, dass das überhaupt so lange hält, ist ja schon witzig. Hat natürlich damit was zu tun, dass Preußen im Fußball jetzt nicht die Riesenrolle gespielt hat, um Ablösesummen zu bezahlen. Deswegen ist das alles gut.
Dann bei Münster hast du, glaube ich, noch ein Jahr gemacht?
Oder wann? Anderthalb.
Ja, und dann musst du wegen auch anderen Verletzungen.
Naja, ich hatte ja dann auch nochmal eine Knieverletzung. Ich muss sagen, es war altersbedingt schon okay. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, du hast dein eigenes Empfinden, wenn du gegen oder so Richtung Karriereende gehst, ist ja immer noch, ich bin immer noch gut. Also das ist ja, dass man wird sich das vielleicht auch gar nicht eingestehen, dass man doch immer den Schritt zu spät kommt. Oder hatte damals auch mit Peter Vollmann hier einen katastrophalen Trainer, der hat mich ja damals geholt, aber das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Also, kann man ja ruhig auch öffentlich sagen, das ging gar nicht. Ja, ich hatte dann hier, also ich will jetzt auch gar nicht böse reden, aber mir wurden halt Dinge versprochen, wenn du zurückkommst, wirst du danach Manager und dann waren wir im Drehzahl, dann bin ich wiederkommen, aber auf einmal Stefan Gretler Manager und dann hatten wir auch eine Vorgeschichte damals, als ich hier noch gespielt habe und weggegangen bin, hatte ich mit ihm auch so das eine andere Thema. Und dann war eigentlich klar, das wird schwer und dann ist irgendwann Vollmann entlassen worden. Dringenderweise auch. Und dann kam nochmal Morse zurück und da hat es ja dann auch nochmal super funktioniert. Aber auch da muss man sagen, war ich dann irgendwann, ich hatte dann nochmal eine Knie-OP und was mich halt so ein bisschen ärgert, der Abgang war dann hier so gar nicht so gerecht, wie ich so meine Karriere auch empfunden habe hier in Münster. Ich habe mich hier verletzt und bin dann operiert worden am Knie und habe dann, das war dann glaube ich 3-4 Wochen vor Saisonschluss und wir waren ja unten und haben dann in Paderborn gewonnen. Und ich war mit Krücken in Paderborn im Stadion und damals noch mit meinem Sohn Gianluca. Und dann kam irgendwann der Trainer und sagte nach dem Spiel, ey, nächste Woche kannst du das spielen. Wir haben das letzte Spiel zu Hause gegen Wattenscheid, wo wir dann einzeln gewonnen haben. Und dann habe ich mich wirklich, habe ich die Krücken in die Ecke gestellt und war montags laufen. Und ich hatte noch die Fäden im Knie, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Ne? Und habe dann gesagt, okay, ich stelle mich zur Verfügung, weil das war halt mein Verein so irgendwie. Und dann wurde ich tatsächlich nochmal eingewechselt, weil wir haben ja einzeln geführt und Fiora hat damals das Tor gemacht und haben dadurch die Klasse gehalten. Und am nächsten Tag wurde mir dann gesagt, du kriegst keinen neuen Vertrag mehr, tschüss. Und das war meine Karriere. Und das war schon, also da muss ich sagen, da denke ich heute echt noch drüber, dass ich das, glaube ich, nicht so verdient habe zum damaligen Zeitpunkt. Hans-Werner Moss hat sich 2019 bei mir dafür entschuldigt, hat mich angerufen, sagte, ich gehe so lange damit schwanger, das ist dann 15 Jahre her, ne? Das war nicht korrekt von mir. Das ist ein Stück weit auch das Geschäft, muss man klarkommen, aber wenn man sich so opfert, ich weiß noch, mein letztes Spiel in Münster zu Hause gegen Babelsberg, bevor ich nach Lübeck gegangen bin, da hätten wir gewonnen, wären wir ja auch schon in meiner ersten Zeit fast aufgestiegen. Da habe ich selbst noch einen Ellbogen bekommen, ein ganzes Auge eingerissen. Ich musste danach sofort ins Krankenhaus genäht werden. Habe mit einem Kopfturban weitergespielt und auf einem Auge, habe ich gar nichts mehr gesehen. Und beim zweiten Mal, wo ich hier war, bin ich dann mit dieser Knieverletzung raus. Und dann wirst du dann so verabschiedet von so einem Verein, wo du dann, es wird dir einfach gesagt, morgens um 10 im Büro, du bist jetzt raus. Und da kriegst du weder ein Geschenk überreicht oder andere, die gegangen sind, die haben eine Uhr bekommen oder sonst irgendwas. Bei mir wurde beim gesagt, und das Gespräch hat 5 Minuten gedauert, maximal. Und das hat mir damals sehr weh getan. Mhm. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also wenn sie das vorher schon irgendwie mal so angedeutet hätten, du pass auf, du bist jetzt so, wir können dich vielleicht in irgendwie was einbinden oder was auch immer. Auf einmal sagen sie, du bist raus, Dann stehst du dann, was machst du denn jetzt so ungefähr? Und das war so ein Startschuss für mich zu sagen, überprüf mal seine Blase Fußball so ein bisschen. Und bin dann auch ein paar Jahre aus dem Fußball mal raus und gesagt, ich will das mal gar nicht, dieses ganze Thema Selbstbeweihräucherung von Leuten, die keine Ahnung haben. Also da waren so viele Leute bei Münster, die hatten überhaupt keine Ahnung. Also die habe ich ja meine ganze Karriere immer gehabt, weil die gar nicht die Leidenschaft für den Fußball so hatten und einfach nur eine Position wollten, damit sie ein bisschen mitsprechen können. Das ist heute auch noch viel, aber damals hat mir das wirklich sehr, sehr, sehr weh getan, muss ich schon sagen.
Warst du damals erstmal froh oder auch enttäuscht, dass du diesen Abstand vom Fußball gewinnen konntest?
Also ich war ein Stück weit froh, weil ich einfach mal gesagt habe, so kommst raus. Aber das ist so, wenn sie dir das liebste Kind wegnehmen irgendwie. Ne? Also Fußball ist immer noch mein Leben. Das muss ich, das sage ich auch meiner Familie so. Also das ist so schwer aufzuwiegen, aber ich stehe halt auf und habe Fußball im Kopf. Ne? Also ich möchte, nochmal, ich bin so dankbar, dass ich in diesem Metier arbeiten darf. Ich kann das ausleben. Ich gucke bis morgens, teilweise am Wochenende, alle Spiele der zweiten, ersten Liga, Magenta, Ausland. Ich bin so informiert und hänge mich da rein und fahre und gucke mir Jugendspiele an. Ich trainiere selber noch eine E-Jugendmannschaft. Ich habe da so eine Lust auf dieses Erlebnis Fußball, das auch meine Erfahrung weiterzugeben. Damals hatte ich aber dann so, ich musste erstmal durchatmen. Also ich war auch körperlich durch und nach der Knie-OP. Ich konnte nach dem Spiel, wo ich ja dann noch die, nach dem Spiel haben sie mir dann die Fäden gezogen von der OP-Narbe. Also so eine körperlichen Schmerzen, dass ich ja 3 Monate wirklich gedacht habe, ich habe da ein Messer drin stecken. Ne? Dann Knorpel, OP, da nochmal zu glauben, man kann da nochmal irgendwas reißen. Das war, wahrscheinlich hätte ich meine Karriere eh nicht weitermachen können aufgrund dieser Geschichte. Die Umstände haben mich wahrscheinlich da so ein bisschen sentimental werden lassen. Aber es hat mal gut getan, sich mit Leuten zu unterhalten, die dich vielleicht schätzen, weil sie dich kennen, aber du denen nicht beweisen musst jeden Tag, dass du der Geilste bist auf dem Trainingsplatz, so, also im Fußballbereich. Ne? Und dann habe ich wirklich Marketing, Vertrieb gemacht für den Verlag, habe dann ja einen eigenen Verlag gemacht, ein Golfmagazin rausgegeben, Golfturniere veranstaltet, also schon auch ein bisschen im Sport geblieben. Aber das war halt irgendwie nie das Gleiche. Also wenn du aufstehst und das Erste, was du machst, gucken, was im Kicker steht oder in der Sportbild oder wo auch immer, dann weißt du, okay, du gehörst dahin. Und meine Zukunft war damals auch schon vorgegeben, irgendwann gehst du wieder zurück. Ja, und ja, so ist es ja dann auch gekommen.
Und dann hat irgendwann Nürnberg angerufen oder wie lief das ab?
Nee, ich war ja Berater. Ich hatte ja eine große Agentur zusammen mit dem Holger Wehlage, damals auch Spieler gewesen bei Werder. Und wir hatten eine Agentur gegründet und Sportler so generell beraten. Also nicht nur Fußballer, sondern auch einen Golfer und selbst 2 Tennismädchen, die wir dann als Sportmanager so ein bisschen betreut haben. Und es ging aber nicht lange, weil ich dann in Nürnberg war und der Christian Möckel, mein alter Mitspieler, war da Sportdirektor. Und sagte, was willst du eigentlich mal machen? Und da habe ich gesagt, also von meinem eigenen Anspruch, ich habe immer einen Führungsanspruch, den muss man nicht immer ausleben, aber den hat man ja so in sich drin. Ich war eigentlich überall auch Kapitän und so. Also ich habe immer schon auch gerne Druck auf meinen Schultern gehabt, um Leistung bringen zu können. Ich sage, eigentlich will ich hinten ins große Büro, da saß Martin Bader damals, da will ich rein und die Verträge unterschreiben. Das ist mein Ziel. Dann sagte, pass auf, ich mache dir ein Angebot. Der Ruven Schröder, der war vorher Scout bei Nürnberg, der ist weg. Ich suche einen neuen Chef-Scout. Hast du Bock? Und dann habe ich gesagt, boah, das kann ich mir jetzt immer. Also ich habe gerade eine Agentur gegründet. Und ich werde nie vergessen, als dann irgendwann der Christian anrief, so pass mal auf, was ist denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, nee, pass auf, morgen brauche ich noch eine Antwort. Und dann, nee, heute brauche ich noch eine Antwort. Weil der Klitzperer, Alex Klitzperer, der ist auch im Scouting und der wird Sportdirektor in Aachen oder irgendwie sowas. Der bringt dir morgen dein Auto vorbei und ich schicke dir jetzt gleich den Vertrag zu und dann bist du mein neuer Chef-Scout in Nürnberg. Und dann habe ich gesagt, okay, das kurz zu Hause besprochen. Meine Frau lag damals im Krankenhaus, gerade unser Baby gekommen. Und dann habe ich gesagt, du, ich bin jetzt erstmal nächste Woche für eine Woche in Griechenland zur Europameisterschaft U19. Und sie konnte gerade im Bett nach der Geburt sich erholt und sagte, okay, wie kriegen wir das jetzt hin? Sag ich, wir machen das schon. Ja, und so bin ich dann zum Club gekommen. Also das war eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Weil ich den Christian besucht habe, um ihn nach seinem seinen Bedarf zu fragen, den er für die nächste Transferperiode braucht, wie das so Berater ja so machen. Kam dieses Gespräch und weil wir uns privat auch sehr gut verstehen und das ist ja auch immer eine gute Voraussetzung, wenn man so auf einer Wellenlänge ist und zusammenarbeitet.
Wie sah so als Chefscout der Alltag aus, die Aufgaben? Wie viel hat man da gearbeitet? Wie viele Spiele hat man gesehen im Jahr?
Also ich habe im Jahr so circa live, damals gab es zwar schon Y-Scout und diese ganzen, das hat sich natürlich jetzt verzehnfacht mittlerweile, würde ich fast sagen, von den Datenanalysen, die man bekommt. Aber ich habe im Jahr so 250 Spiele live geguckt. Ne? Also ich bin teilweise an einem Tag in drei Ländern gewesen. Und manchmal bist du aufgewacht im Hotel und wusstest gar nicht, in welchem Land du bist. Also nicht mal in welchem Hotel, sondern in welchem Land. Bist du in Belgien, Holland, Luxemburg, Deutschland? Oder dann ist ein Flieger morgens um 4 nach irgendwo hingegangen und abends das Spiel und dann direkt wieder zurückgeflogen. Und das ist schon eine sehr, sehr, sehr anstrengende Zeit. Eine unglaublich tolle, weil du natürlich dein Netzwerk explodiert, wenn du auf einmal von so einem großen Verein wie der SFC Nürnberg in der Verantwortung bist und in jedem großen Stadion rumhängst. Und man stellt sich das ja immer vor, die sitzen da, machen sie ein paar Notizen. Aber das ist schon eine sehr kleinteilige Arbeit, um die Spieler dann auch zu finden, die man dann verpflichtet oder verpflichten will und Informationen einholen. Da darf dir auch nichts flöten gehen. Und dann bist du natürlich auf die ganzen Turnieren, wie Griechenland mal eben eine Woche, wo du dann jeden Tag zwei Spiele guckst und die ganzen Infos und einen in die Datenbank und so. Das ist eine tolle Zeit, macht sehr viel Spaß. Ich bin rund 120.000 Kilometer Auto gefahren auch. Also ne, mal eben nach Kopenhagen, dann da drei Tage sechs Spiele geguckt, dann wieder nachts nach Hause, dann 800 Kilometer nach Paderborn. Am nächsten Tag hast du mal gesagt, okay, du musst das ja alles eingeben, ganzen Analysen. Und dann dienstags warst du schon wieder irgendwo spielen, weil dann Dortmund 2 gespielt hat, bist du dahin gefahren und dann noch nächsten Tag weiter nach Holland und dann. Also du bist sehr, sehr viel unterwegs. Sehr, sehr, sehr viel. Und meine Frau fand das nicht so lustig mit dem Kleinen zu Hause. Aber ich habe gesagt, du, entweder mache ich das richtig oder gar nicht. Und das war der richtige Weg.
Was waren so die exotischsten Länder oder auch Spiele, die du geguckt hast?
Ach, das ist gar nicht auf die Länder bezogen, weil ich bin ja immer der Meinung, dass wir ja durch diese Globalisierung auch im Fußball mittlerweile überall auch gute Bedingungen haben. Also du hast, klar, wenn du in der Zeit in Bohemien, Prag im Stadion denkst, die Tribüne bricht gleich zusammen, weil die schon irgendwie so morsch aussieht, wenn du da drauf sitzt. Oder du sitzt bei, keine Ahnung, minus 15 Grad in Dänemark und guckst dir ein Zweitligaspiel an und dir frieren die Nasentropfen und du musst da irgendwelche Notizen machen. Zitterst nur noch 90 Minuten während des Spiels, dann sind das eher so Erlebnisse, die du so hast. Ne? Aber das hat echt unfassbar viel Spaß gemacht. Also das muss ich echt sagen. Aber es ist unglaublich stressig. Unglaublich.
Hast du bei Hannover 96 genau die gleiche Rolle bekleidet?
Da hatte ich dann auch noch das ganze NLZ. Also ich war von oben bis unten praktisch. Und dann hatte ich ein Büro im Stadion, eins im NLZ und dann bin ich dann einen halben Tag da gewesen, dann da, mal dann zwei, hatte dann auch mit dem Christian, weil der Christian Möckel ist ja in Nürnberg geflogen mit dem Martin Bader und dann war klar, dass wir eigentlich zusammen dahin gehen, obwohl ich eigentlich fast beim HSV gelandet bin, weil die Beiersdorfer mich gerne holen wollte. Und ich habe gesagt, Hannover ist schon auch ganz cool. Klar, als alter Braunschweiger war ein bisschen gefährlich, aber das war eigentlich so in der öffentlichen Präsenz. Und da hatte ich dann halt auch die ganzen, also ab der U16 habe ich dann da auch die Kader mit strukturiert und geplant. Tolle Mitarbeiter gehabt in Hannover, Jan-Moritz Licht, der NLZ-Leiter, Sivic Rundelo, mein Dabrowski, also Mike Barton, Michael Bauer damals, das war auch im NLZ eine tolle Arbeit. Meine Kollegen bei Hannover waren überwiegend auch gut. Der Verein ist manchmal ein bisschen strange, aber das wird ja dann eher von ganz oben so gemacht, aber wir sind dann damals auch wieder aufgestiegen, sind aber vorher auch schon wieder alle rausgeflogen. Ich ja dann auch irgendwann, weil Horst Held dann seine Leute mitgebracht hat. Das ist ja dann im Fußball immer Sippenhaftung und dann so ändert sich dann die Gegebenheiten.
Solche Jobs wie bei Nürnberg und Hannover, die sind ja schon ziemlich auslaugend, wie du sagst. Wie lange kann man die machen?
Ach du, es gibt ja welche, die machen das 20, 30 Jahre. Vielleicht nicht in der Geschwindigkeit, vielleicht habe ich das auch ein bisschen übertrieben. Aber ich hatte ja auch viele Kollegen, die das ja so ähnlich gemacht haben. Heute finde ich es zum Leidwesen vieler einfach viel zu viele junge Leute, die reinkommen, die dann irgendwo durch bekannte Kumpels irgendwie da reinkommen und den Job dann irgendwie machen ohne jegliche Erfahrung auch Spieler zu bewerten. Wo ich dann denke, die blasen die Scouting-Abteilung dann so auf, aber es sind die Leute, die dann auch da arbeiten, wirklich auch prädestiniert dafür. Kader, also du bist als Scout, ja, hast ja schon eine wichtige Funktion, weil wenn du jetzt keine eigene Meinung hast, dann brauche ich dich ja auch nicht. Also als ich dann in der Verantwortung war, habe ich gesagt, immer, wenn ich meine Mitarbeiter, ob du Leiter der Scouting-Abteilung bist und du als anderes Scout, ich möchte gerne, dass ihr eine eigene Meinung habt. Und wenn der Spieler nach eurer Meinung nach nicht gut ist, dann sagt das. Also uns bringt es ja nichts, wenn ich sage, naja, der könnte und mal sehen und so. Dann bringt ja den Spieler jetzt nicht her oder nicht weg. Also wir müssen ja. Und deswegen glaube ich einfach, dass sich so ein bisschen verändert hat. Das ist natürlich durch die Anhäufung der Möglichkeiten im Datenscouting und in der Vorakquise der Spieler auch schon ein bisschen anders geworden. Muss man schon sagen, also viele Vereine legen ganz großen Wert auf Datenscouting. Das haben wir in Paderborn auch ein bisschen angefangen, weil wir auch dieses Moneyball-Prinzip so ein bisschen installiert haben. Ich bin aber trotzdem ein Freund von Live-Scouting, also Voranalyse mit Daten ist völlig in Ordnung. Aber einen Spieler richtig bewerten, finde ich, kann man auch nur, wenn man den sieht. Ansonsten würde ich nie einen Spieler verpflichten, den keiner irgendwie richtig ein paar Mal gesehen hat, auch mit mehreren Leuten zusammen.
Nach Hannover ging es zum SC Paderborn. Ich habe gehört oder auch gelesen, dass da auch eine besondere Story war, wie du zu dem Verein gefunden bist.
Ja, das war tatsächlich lustig. Also ich bin ja dann freigestellt worden in Hannover vom Horst damals und war dann auf der Suche, war dann eigentlich mit Hansa Rostock sehr weit als Vorstandssport. Das hat sich dann aber nicht so ergeben. Und dann war ich irgendwann in Paderborn und dann haben zu Hause gegen Magdeburg gespielt. Die sind da in dem Jahr dann auch beide oben gewesen, aber das Spitzenspiel. Und dann habe ich den Kröschi angerufen, den kenne ich ja aus meinen aktiven Zeiten noch, weil wir immer gegeneinander gespielt haben. Kröschi, ich will am Wochenende in Scheine kommen. Oder die haben den Wochentagsabends gespielt. Und dann sagte er, ich hinterlege dir eine Karte und dann habe ich mich dann bedankt und dann sagte er, einen Tag später dann nach dem Spiel, kennst du eigentlich unser NLZ und das ist alles neu gebaute. Das gab es ja dann schon 3-4 Jahre, aber ich kannte das, aber ich war noch nie da, also im Dresden. Dann sagst du, komm doch mal vorbei. Und dann haben wir uns so hingesetzt und dann fing er so an und er war ganz neu in dem Geschäft. Er hat ja auch gerade angefangen. Und dann sagt er, pass auf, was machst du denn jetzt? Und dann sag ich, nur, ich bin gerade am Verhandeln. Ich hatte ein Angebot von Manchester United. Ich hatte ein sehr gutes Angebot von New England Revolution aus Boston für die MLS als Sportdirektor zu arbeiten. Und dann haben wir gesagt, war so richtig. Wir hätten auch, meine Frau, glaube ich, war sie schon wieder schwanger? Nee, die war noch nicht schwanger, aber wir hatten das kleine Kind. Und meine Frau wollte nicht nach Amerika, die wollte auch nicht nach England gehen. Und dann sagte er, ja, was machst du so? Und dann sagte er, weiß ich nicht so recht. Hast du einen Bock hier? Und ich sage, ja, aber ihr seid pleite. Also ihr seid ja pleite, ihr könnt mich doch gar nicht bezahlen. Und gar nicht, weil ich jetzt so horrende Vorstellungen hatte, aber ich habe gedacht, ich habe ja natürlich auch schon ein gewisses Niveau erreicht, weiß gar nicht, ob das möglich ist. Und dann haben wir über Kader gesprochen und dann hat er gesagt, was hältst du, wenn ich den hole in die dritte Liga und den für nächstes Jahr und so. Dann haben wir über Modrega und Vasiliades und Jasula und dann habe ich gesagt, ja, den kannst du da holen, den kannst du da einsetzen, das können wir so, kannst du so machen. Ja, und dann haben wir uns irgendwie nochmal getroffen und dann sagte er dann irgendwann, ja, kannst du dir vorstellen, als so als externer Berater erstmal zu arbeiten, dass du Rechnung schreibst, weil wir jetzt gerade keinen auf die Payroll kriegen können. Und dann habe ich gesagt, was habe ich hier zu verlieren? Und dann haben wir das gestartet, recht früh. Die meisten denken, ich bin ja erst im Herbst eingestiegen, aber ich war ja schon fast im Frühjahr irgendwie dabei und habe das dann gemacht und mit dem damaligen Scout, Chef-Scout, dem Mirko Vogt, alles besprochen und gemacht und da sind sie ja dann in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Und ja, ich hatte dann schon noch ein bisschen Begehrlichkeiten geweckt, weil wenn du so lange dabei bist, kennst du ja auch jeden. Und viele fragen dann, ey, wieso kannst du nicht bei uns jetzt dann doch? Und jetzt ist hier was. Und dann habe ich da, das hat der Kröschi, glaube ich, auch ein bisschen mitbekommen und hat dann gesagt, nein, wir müssen deinen Vertrag direkt umwandeln, jetzt, dass du Sportdirektor hier wirst. Und das hat echt super funktioniert. Wir sind ja dann nochmal aufgestiegen in die Bundesliga mit so wenig Geld. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt geht.
Wie haben sich deine Aufgaben als Sportdirektor von denen, als Chef-Scout?
Naja, du bist ja als Sportdirektor schon übergeordnet über das NLZ und du musst mit den NLZ-Leuten, Leitern sprechen und die ganzen sportlichen Themen landen dann auf deinem Tisch. Du bist verantwortlich für das ganze, dieses ganze Scouting-Abteilung, für so viel sportliche Belange, dass du sehr ausgefüllt bist mit dem. Das Einzige ist, du unterschreibst halt am Schluss nicht, ne? Aber du machst ja die Vorverhandlungen und das Ganze drumherum, so um die Wechsel und ja, das sind so die Merkmale. Ne?
Wie war so die ganze Zeit bei Paderborn für dich? Auch turbulent durch dann Aufstieg, Corona, pipapo?
Ja, in der Nachbetrachtung war natürlich das Thema Aufstieg überragend. Also der hätte damals gesagt, ihr steigt auf, ich gesagt, ihr geht mal nach Hause, du hast überhaupt keine Ahnung. Wir hatten ja so einen kleinen, also wir hatten ja ein Budget, das haben ja heute Drittliga-Mittel. Also ich glaube, Ferl hat einen größeren Etat als wir damals in der zweiten Liga. Oder auch Preußen wahrscheinlich einen größeren Etat als wir damals in der zweiten Liga hatten. Und wir sind damit aufgestiegen, weil wir eine unglaublich gute Kaderplanung hingekommen haben für dieses Jahr. Wir hatten mit Steffen einen tollen Trainer, der eine unglaubliche, ja, also er kam ja auch neu. Also der war ja auch vorher komplett weg. Dann ist er in Paderborn nochmal so richtig durchgestartet und hat eine unglaubliche Energie reingebracht mit seiner Art und Weise, wie er die Mannschaft geführt hat, wie er nach außen kommuniziert hat. Wir haben dann zusammen diese offensive Spielart, ja, mehr oder weniger so als Synonym für Paderborn so rein implementiert. Und das hat super funktioniert. Und dann steigst du dann in die Bundesliga auf. Und dann Markus war eigentlich relativ früh klar, dass er eigentlich schon geht. Und wollte ja immer, dass ich mitging, bis auf RB. Da ging es nicht, weil die Strukturen das nicht hergegeben haben. Er sagte, ich habe jetzt schon 300 gefühlte Sportdirektoren. Ich bin selber nur Sportdirektor. Also er war ja selber dann auch kein Geschäftsführer. Und sagte, dann bleib doch hier, mach doch einen Geschäftsführer. Und dann habe ich gesagt, okay, Geschäftsführer Bundesliga ist jetzt auch nicht so ein Job, den du permanent kriegst. Auch wenn es nur in Anführungsstrichen wirklich Paderborn ist. Und dann habe ich das gemacht und hat sich damals richtig gut angefühlt. Wir wussten natürlich, wie schwer das wird, die Klasse zu halten. Hatten eine Zeit lang mal so ein Gefühl, dass wir das schaffen könnten, so rund um die Weihnachtszeit rum. So, und dann kam halt Corona und das hat ja viele Vereine komplett durcheinander gewirbelt. Und da sind dann Dinge zu Tage gekommen, mit denen ich mich überhaupt nicht identifizieren konnte. Die Machart von dem jetzigen Präsidenten, dem damaligen Präsidenten und vielen aus dem Aufsichtsrat, wo ich gesagt habe, das geht nicht so. So können wir nicht mit unseren Spielern, so können wir nicht mit Sponsoren. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, dann tauschen wir dich halt aus mit irgendwelchen fadenscheinigen Vorwänden. Und ja, das ist dann leider nicht so gut geändert, muss ich sagen. Das hätte ich mir ein bisschen fairer und anders vorgestellt. Aber das ist ja, wenn so Ahnungslose da sitzen, die gar nicht aus dem Quartier kommen und du musst dich mit Wirtschaftsleuten über Fußball unterhalten, die einfach nur da sind, weil sie gerne ein Amt haben, aber sich gar nicht mit dem Thema identifizieren, oder dann ist das schwierig, dann ist das schon schwierig.
Hattest du danach erstmal salopp gesagt, die Schnauze voll vom Profifußball, von Verein?
Nee, gar nicht. Also wenn dann ein Neuer gekommen wäre, sofort hätte ich das auch gemacht. Das hat sich bei mir dann ein bisschen hingezogen, weil natürlich durch die ganzen Gerichtsverhandlungen und Anschuldigungen, also ich habe ja noch nie ein öffentliches Wort über die ganze Geschichte verloren, das werde ich auch weiterhin nicht machen. Was ich finde, das gehört sich nicht. Die haben sich ja dann da teilweise überschlagen mit ihren eigenen Aussagen, die sie dann irgendwie, jeder hat eine andere getroffen. Nee, habe ich gar nicht. Ich bin ja immer noch dabei. So, und da ich, und das, deswegen habe ich von auch zwischen Tradition und Kommerz so ein bisschen kurz überlegt, weil es jetzt eigentlich so das Mittelding ist. Damals schon, als ich in Paderborn war, eine Strategie geschrieben habe, dass wir zu einem größeren Verein gehen aus dem Ausland, der bei uns Anteile erwirbt über eine Foundation. So wie das ja, also kein MCO so richtig, sondern bewusst Ajax Amsterdam ausgewählt, weil wir ja vom Fußballerischen sehr, also wir haben jetzt nicht gespielt wie Ajax, aber das war so meine, das ist eigentlich einer meiner Vorbildvereine, weil Johan Cruyff gesagt hat, wie der Fußball laufen muss und ich ja der große Cruyff-Fan bin, deswegen hatte ich auch immer die 14. Gedacht, boah, das ist eigentlich strategisch super. Und dann haben wir ein Papier geschrieben, haben uns bewerten lassen. Ich bin dann mit dem Geschäftsführer Ralf Huschen, dem Finanzgeschäftsführer, der jetzt bei Hertha ist, zu Ajax gefahren. Und dann haben wir da einen super Tag verbracht und haben denen unsere Strategie vorgestellt, wie wir mit denen zusammen eine riesengroße Kooperation machen können. Weil Ajax Amsterdam hat keinen Zugriff auf den deutschen Jugendfußballmarkt durch die 50-Kilometer-Grenze. Dass man nicht ins Ausland wechseln darf. Und Ajax ist halt ein bisschen weiter im Westen. Und dann haben wir gesagt, aber ihr könnt doch mit uns zusammen eine Scouting Area Europa gründen in Deutschland und wir bilden die Spieler gemeinsam aus in Paderborn. Zusammen mit eurem Input, weil ihr sowieso weltweit arbeitet. Dann wäre das ja machbar. Und das fanden die so gut. Und dann gab es natürlich auch übergeordnete Themen, wie Spieler im höheren Bereich auswechseln, weil die mit Ajax Jung, der hat ja Delikt, die haben ja alle dort gespielt. Ich kenne die ja noch aus der Jugend von Ajax. Als Chefscout kennst du die natürlich. So eine Spieler bei dir in Paderborn in der zweiten Bundesliga hast und weiterentwickelst, dann brauchen die nicht montags in ihrer zweiten Liga-Runde da auf dem Kunstrasen irgendwo spielen, sondern haben halt hier volle Stadion, auch großen Wettkampf. Und dieses ganze Thema habe ich so aufgearbeitet, dass die gesagt haben, sowas hat uns noch nie einer vorgeschlagen. Und dann sind die auch gekommen, aber da wurde ich dann aber in Corona entlassen, das hat sich dann alles hingezogen, das hat dann auch nie funktioniert mit Paderborn. Und da war mir halt so klar, dass Fußball, und das ist meine persönliche Überzeugung, wenn du nicht alleine irgendwas hinkriegst, dann musst du dir ruhig mal Hilfe nehmen oder gemeinsam irgendwas machen, dass du dein Ziel erreichen kannst. So, also das war Paderborn, ist der Standort Paderborn so interessant als Verein, wenn du keine, du hast nur einen kleineren Mittelstand als Wirtschaftsumfeld, wenn du Bündnis OWL jetzt in Bielefeld hast, dann hast du ja viel mehr Finanzkraft als in Paderborn und das ist schwierig und das kriegt der Verein ja mit, die müssen jedes Jahr ihre Spieler verkaufen. Das habe ich damals in das Leitbild, wir haben das Leitbild neu geschrieben, auch reingeschrieben, dass wir einen Ausbildungsverein haben. Aber das umzusetzen, jedes Jahr einen Spieler zu finden, den du für 4 Millionen Euro verkaufen kannst, ist nicht so einfach. Naja, also du siehst das jetzt, Obermeier geht jetzt vielleicht auch noch zu Köln, Ansa ist weg, dann Kwasniok ist weg, also du hast eine große Fluktuation an Führungspersonal auch und das ist ja auch dauerhaft nicht so einfach zu bewerkstelligen. Und dann kam halt irgendwann Capelli auf mich zu und hat gesagt, du pass auf, wir sind zwar eine große Sportmarke in Amerika, aber wir haben ja eigene Akademien, 5 Stück in New Jersey und wir haben den Verein in Dänemark mit dem AB Köln und wir haben 40,1% beim MSV Duisburg und wir haben Vereine in Litauen und wir haben Vereine in Ghana und wir wollen uns vergrößern und wir brauchen jemanden, der das ganze Ding mal strukturiert. Und da ich ja eh so vom Gedankenansatz immer denke, okay, das ist ja super, also du kannst ja so viel Wert daraus schöpfen, habe ich das dann übernommen und habe dann versucht, da eine Struktur reinzubringen. Am Ende des Tages wollen die Trikots in Amerika verkaufen. Deswegen haben die hier so ein Büro gemacht, weil sie dachten, die können es mal eben rüber transportieren, kaufst hier Vereine und dann läuft das von alleine mit einem Trikotverkauf. Aber das ist ja, ich bin ja Fußballer, kein Marketingmensch und habe ja dann noch den Castaneda rübergeholt zum MSV Duisburg. Und selbst das war dann immer so ein bisschen Marketing behaftet. Gar nicht so geil, wir haben jetzt einen Spieler aus Tampa Bay hier rübergeholt. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist auch nicht so das, was ich mir unter sportlicher Weiterentwicklung vorstelle.
Und nebenher gab es ja noch spannende Angebote von anderen Vereinen, da hat da nichts gepasst, oder?
Ach so, ich war ja also relativ, ja, es ist ja auch immer so, es muss passen. Du musst auch gerade gefragt sein, das ist auch klar. Ich hätte auch gerne Dinge gemacht, wo ich jetzt dann keine Chance hatte oder jemand anders genommen wurde. Da laufen ja, ich bin nicht der Einzige, der da rumläuft. Ich war am Montag beim Sportbild Award. Da sind dann 2000 Menschen, 1000 haben einen Job und 1000 suchen einen, die da rumlaufen. So ungefähr an Sportdirektoren und Chefs und was auch immer. Also ich bin nicht der Einzige auf dem Markt. Das muss man auch schon realistisch einschätzen. Aber das damals hatte ich auch wieder, ich bin ja dadurch, dass ich so global aufdenke, auch im Fußball auch immer am Gucken, wo könnte im Ausland mal eine Tür aufgehen, die wirklich spannend ist. Das hat damals aber irgendwie nicht gepasst. Und dann kam halt Capelli und das hat halt vom ganzen Denken her super gepasst. Ich mag das amerikanische Denken so ein bisschen, dieses, da ist ein Ziel, da gehen wir jetzt hin. Und deswegen hat das erste Jahr einen unglaublichen Spaß gemacht. Ich war so oft in Amerika, ich habe so viel gesehen, den ganzen Verein auch im Ausland besucht. Die Strukturen, gerade auch im amerikanischen Fußball, sind ja besonders. Sind ja nicht vergleichbar mit unseren hier. Und ja, das hat mich persönlich nochmal auf ein anderes Level gehoben, was meine internationale Denkweise angeht. So, und deswegen habe ich das eigentlich sehr gerne gemacht, das zu machen, nicht für den Verein. So, jetzt würde ich gerne wieder einen Verein übernehmen, weil ich die ganzen Themen, die ich jetzt international eingesammelt habe und mein Netzwerk ist gerade auch in den Staaten sehr, sehr, sehr groß. Und jetzt mache ich ja gerade dieses afrikanische Projekt. Jetzt würde ich aber gerne wieder irgendwann so in den Verein gehen und die Sachen alle mitnehmen, die du dir selber praktisch noch angeeignet hast.
Was steckt bei dem afrikanischen Projekt genau hinter?
Vor ungefähr fünf Monaten ist eine große Sportmanagement-Agentur aus Lagos auf mich zugekommen und hat sich nach mir erkundigt. Hat gesagt, du, pass auf, wir planen das größte Fußball-Event Afrikas aller Zeiten und wir brauchen einen Sportdirektor und wir würden gerne dich nehmen, weil die sich meine Vita angeschaut haben. Und dann hast du natürlich immer so dieses, es ist Afrika und das ist ja, man vertut sich immer und denkt, die schlafen noch auf dem Baum. Da muss man wirklich jetzt das nicht überspitzt darstellen oder mir jetzt Grund nehmen, dass ich das so sage. Aber das ist ja tatsächlich so. Die sind so alle korrupt und was alles so dahinter hängt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich höre mir das mal an. Dann haben wir ein paar Mal telefoniert, nicht, sondern irgendwelche Calls gehabt, Teams, Zoom, Google Meet, was weiß ich. Und die waren super, super, super professionell. Und das habe ich völlig unterschätzt vorher, dass das so ist. Und dann irgendwann habe ich zu meiner Frau gesagt, du, das ist eigentlich gar nicht so ein schlechtes Thema. Und dann haben die mir irgendwie einen Vertrag geschickt. Ich verdiene ja kein Geld, aber ich werde irgendwann mal da sicherlich mit was anfangen können. Und das habe ich dann meinen Anwälten geschickt und gesagt, du, das ist alles okay. Und die arbeiten ja auch mit Anwälten. Also das ist nicht so, dass da irgendwo einer im Hinterzimmer irgendwelche Verträge zusammenklöppelt. So, und dann haben wir uns das Projekt mal angeschaut und dann haben wir festgelegt, wann wir das machen. Das sollte eigentlich schon im Juni stattfinden. Da habe ich gedacht, das ist zu früh. Das kriege ich persönlich auch in meiner Abarbeitung der ganzen Themen, die da auf einen zukommen, gar nicht hin. So, und das startet jetzt am 17. Oktober. Das ist ein Turnier in ganz Nigeria mit 30.000 Spielern, 1.124 Spiele mit 1.024 Mannschaften. Und ich bin praktisch das sportliche Brain, kümmere mich natürlich aufgrund meines großen Netzwerks halt auch um Investoren, um Sponsoren, um andere Partner, die das Thema begleiten, natürlich auch um Partnervereine, die das im Nachgang auch nutzen können für Scouting, für Einladung von Spielern, Berater und das ganze Netzwerk und das halt in ganz Europa oder auf der ganzen Welt. Und das ist sehr viel Arbeit, wirklich sehr viel Arbeit. Aber wie gesagt, wir sind jetzt so weit, dass wir starten und am 17. Oktober ist gerade die große Anmeldephase. Das ist praktisch, die haben ja auch, glaube ich, 36 Staaten und jeder Staat macht dann mit. Also die haben so wie Einzellandesverbände und die dann ihre Vereine praktisch aktivieren, dort dann auch dran teilzunehmen. Und das wird alles bei Y-Scout auch aufgenommen und wir kriegen natürlich alle Bilder und ich kann die verschicken und dadurch scouten wir vor und dann gibt es die große Finalwoche, die ist dann Ende November, Anfang Dezember mit den Finalspielen in Lagos. Das wird dann auch echt ein großer Aufschlag. Und dann hat sich noch eine andere Sache daraus ergeben und deswegen finde ich das noch spannender. Der Jamilu Collins, das war mein linkes Verteidiger in Paderborn, der kommt ja aus Kaduna, also aus Nigeria. Und der hat eine kleine Akademie in Kaduna, weil er gesagt hat, ich möchte meinem Land was zurückgeben, weil ich ohne mein Kaduna und ohne mein College nichts erreicht hätte im Leben. Und dann habe ich gesagt, du, dann kann ich dir ja vielleicht auch helfen, dich dabei zu unterstützen, dich auf ein anderes Level zu bringen. Weil die meisten Spieler aus Afrika, die haben zwar eine Akademie, aber das machen die, glaube ich, einfach nur, um Geld zu verdienen. Und die machen das nicht so mit so einem Herzblut, dass sie sagen, der Jamilu ist halt vom Typ her komplett anders. Also dem liegt da unglaublich was am Herzen. Also da wurden die ganzen Agreements, die wir da geschlossen haben, mit der Sportmanageragentur und ihm, tausendmal gegengelesen und ich will aber das noch und die müssen und ich will nicht, dass die bezahlen und hier und da. Und praktisch aus dieser Geschichte heraus würde ich gerne, oder sind wir dabei, die Planung laufen auf Hochtouren, ein Akademiesystem wie das Right to Dream, ich weiß nicht, ob du das weißt, was das heißt. Right to Dream ist entstanden, weil Northshireland, also ein kleiner Verein, die spielen seit 100 Jahren erste Liga, in Ghana eine Akademie gegründet hat und die heißt Right to Dream und daraus hat sich halt weltweit ein Akademiesystem entwickelt, dass die jetzt in Ägypten sind und da auch einen Zweitligaverein haben. Und San Diego gehört auch dazu, also den Besitzer von Right to Dream. Und ich finde halt diese Förderung, gerade afrikanischer Spieler, ne, wenn man überlegt, es wird ja immer so ein bisschen gelacht, Afrika, also als ich gespielt habe, noch, die können nur laufen und wenn der Löwe kommt und so, also diese ganzen doofen Sprüche. Aber heute guckt ihr Frankreich an, da spielt kein Weißer mehr, ne, in der Nationalmannschaft. Also die haben alle einen afrikanischen Hintergrund. Und das Repertoire, was sie da haben an Spielern, allein wenn du liest, Nigeria hat 220 Millionen Einwohner, wie viele Spieler da groß werden. Also, und keine richtige Chance bekommen, weil sie sich das finanziell gar nicht leisten können, auf eine Akademie zu gehen, wo sie bezahlen müssen. Und ich habe gesagt, ich möchte eine Akademie gründen, wo die es nicht bezahlen müssen. Weil ich will ja nicht den reichen Spieler haben, der sich das leisten kann, sondern ich will den haben, der gut kicken kann. Und die würden wir gerne ausbilden, aber auch schulisch ausbilden. Das heißt, sie kriegen auch die Möglichkeit zum dort wohnen und zur Schule gehen und auch Jungs wie Mädchen. Und das ist ein echt ein großes Projekt. Da sind wir halt mit vielen Foundations unterwegs und versuchen da Gelder zu generieren. Weil das muss ja einer bezahlen, also das kann ich ja nicht machen. Und auch Plätze zu bauen, die dann Kunstrasen sind, weil die natürlich Bewässerungsprobleme haben und so. Also du hast ja ein ganz anderes strukturelles Thema. Aber ich finde es insgesamt sehr spannend, weil die Leute, mit denen ich da das Projekt angehe, das sind halt Afrikaner. Das ist auch echt gut, dass die da unten sitzen, weil viele Deutsche oder viele Europäer ja immer glauben, wir können das machen, weil wir da hingehen und sagen, wieso muss das laufen, um das Ganze vergessen. Also erstmal ist es übergriffig zu sagen, wir können das, ihr könnt es eigentlich gar nicht. Und zweitens glaube ich einfach, dass du vor Ort Leute brauchst, die so viele Dinge für dich regeln oder mit dir zusammen regeln. Ich habe keinen Zugriff gehabt vorher zum Sportminister von Nigeria. Also jetzt kann ich den aber sprechen, wenn ich möchte. Ja, und die Liga-Chefs und das, dafür brauchst du halt gute Partner da unten und die habe ich, glaube ich. Und deswegen schieben wir das jetzt da ziemlich an, genau. Und das Gute ist halt wirklich, dass ich, wenn ich jetzt einen Verein habe, kann ich das immer mitnehmen. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt, dann stoppe ich halt meine Zeitrepertoire oder mache das nachts. Aber ich kann das halt immer mitnehmen, weil es ist ein Entwicklungsprozess, den ich gerne begleite. Und wenn du jetzt im großen Fußball bist, hast du dich auch immer eine Möglichkeit, Spieler zu generieren, die du vielleicht selber ausbildest oder mit denen du zumindest mit ausbildest. Genau. Das steckt dahinter.
Klingt sehr spannend. Wir kommen so langsam zum Ende und machen jetzt die Visionären 5. Mhm. Das heißt, du musst ranken der ehemalige Gegenspieler. Ich werde dir 5 ehemalige Gegenspieler nennen. Eins ist der Beste, 5 der Schlechteste.
Beste heißt für mich, oder?
Der beste Gegenspieler, wo du sagst, okay. Boah, der ist drauf. Das sind alles Namen, die heute im Fußball als Funktionär arbeiten. Und ich glaube, du hast gegen alle mindestens 5-mal gespielt. Und wir starten mit Timo Schulz, heute Trainer vom VfL Osnabrück.
4.
Okay. Wir machen weiter mit Roger Schmidt. Kennen sich ja viele als Trainer von Benfica, Lissabon, Preußen Münster.
Der war 3.
Dann ein sehr, sehr guter Bekannter, wie du vorhin schon gesagt hast, Markus Krösche.
Boah, Kröschi. 5.
Okay. Das heißt, 1 und 2 bleiben noch übrig.
Wahrscheinlich.
Simon Rolfes von Bayer Leverkusen.
Da muss ich 2 machen, weil den ersten muss ich mir offen lassen.
Du hast ihn dir offen gelassen für Frank Baumann.
Ja, gut. Der war schon. Jetzt bei Schalke. Simon und er wäre jetzt schon auf einer Ebene gewesen. Mhm. Die andere, glaube ich, passt ganz gut, ohne dass ich jetzt sage, Kröschi war jetzt der Schlechteste, aber.
Waren schon alle gutes Niveau.
Ja, natürlich, klar. Klar hast du, wenn du Timo Schulz, der war noch sehr jung, das muss man auch mal sagen, der war ja wirklich noch 18 oder so. Mhm. Kröschi hat mich ja lange begleitet als Gegenspieler, auch immer persönlicher Gegenspieler, und den habe ich im Alter aussehen lassen. Simon Rolfes, Herr Frank Baumann war damals auch noch jung, er wurde sehr gepusht von Hermann Gerland. Und es war immer so, er spielt oder ich. Hermann hat dann immer ihn spielen lassen am Schluss. Und hat ja auch eine große Karriere, muss man auch sagen. Also, ich glaube, das ist schon ganz gut von mir so eingeschätzt.
Wir wollen den Blick nochmal in die Zukunft werfen. Was kannst du dir vorstellen für kommende Engagements?
Oh, ich bin, glaube ich, ziemlich offen. Also ich höre mir immer grundsätzlich alles an. Es ist auch echt liga-unabhängig, weil ich einfach eine große Leidenschaft für strukturelle und Kaderentwicklung und so habe und auch Spielerentwicklung. Ich denke sehr viel über Potenziale nach. Also bei mir gibt es auch kein Spieler als ein Talent, sondern der hat ein Potenzial. Das eine ist größer als das andere. Und das muss man halt selber ausschöpfen. Wenn du ein Talent hast, du bist ein Talent, dann ist der schon irgendwie was für sich. Wenn ich aber sage, du hast ein großes Potenzial, nutze das selber aus, dann kannst du jemand werden. Und so sehe ich halt auch Dinge, was hat Potenzial, groß zu werden oder nicht. Und die will ich halt mitentwickeln. Und deswegen spielt die Liga da jetzt nicht die größte Rolle. Das muss ich mich halt packen und die Leute um mich herum müssen da mitziehen wollen. Das ist.
Was ich auch noch spannend finde oder fand, du hast erwähnt, du hast als Spieler mal überlegt, ins Ausland zu gehen und auch als Funktionär. Gab es da mal so richtig konkrete Sachen? Und wenn ja, was kannst du dir vorstellen? Welches Ausland?
eigentlich komplett alles. Also jetzt nicht Russland oder so, ist klar. Ich würde auch nicht unbedingt nach China gehen. Es muss flugtechnisch noch einigermaßen erreichbar sein von zu Hause, weil meine Familie nicht mitkommen wird. Das ist aber eine familieninterne geklärte Sache, weil wir einfach sagen, das macht keinen Sinn, Kinder durch die Welt zu schlieren. Ich war sehr weit mit Los Angeles zum Beispiel im letzten Herbst und das hat dann leider am Schluss nicht ganz funktioniert, aufgrund ein, zwei Entscheidungen. Daher sieht man, dass die Entfernung jetzt für mich auch nicht eine Rolle spielt, weil ich glaube immer, das kriegt man hin, weil es ja eh nie für immer ist. So als Familie kann man das, glaube ich, wenn man sehr eng zusammen ist, auch ganz gut verwursten. Und deswegen bin ich eigentlich offen. Also ich hatte ein Angebot aus Kuwait, das war cool, bis ich dann gemerkt habe, dass es nicht so professionell ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Also von daher siehst du, bin ich relativ offen, was so Themen angeht. Mhm. Und ich bin halt überall gut vernetzt, ich habe keine Angst vor Sprachen. Mein Englisch ist mittlerweile ganz gut, dass ich mich zumindest überall verständigen kann. Und wenn was kommt und es ist interessant, gehe ich los.
Wir kommen noch zu drei spannenden Fragen. Einmal, dein emotionalster Moment im Fußball? Kann sowohl als Trainer, aber auch als Funktionär oder auch als Spieler sein.
Also ich glaube, das Emotionalste war, ich bin nicht der Typ, der Emotionen so rauslässt. Aber das war wirklich mein Abgang hier in Preußen am Schluss. Mhm. Das tut immer noch weh.
Und zuletzt, eine Person, wo du sagst, der würde perfekt an den Podcast passen, der wird spannende Sachen erzählen und den Zuschauern einen guten Mehrwert bieten.
Ansgar Brinkmann.
Das klingt gut. Das ist, glaube ich, wirklich einer, der auch viele Geschichten zu erzählen hat.
Ja, wir haben ja eine ganz lange Vergangenheit. Wir kennen uns, seit wir 12 sind.
Echt?
Ja, wir haben in der NFV-Auswahl zusammen gespielt, also wir sind ein Alter. Und wir kennen uns seitdem. Und wir sehen uns zwar nicht häufig, man kann ja sich auch über ihn streiten und wie er ist und was er so erzählt, aber das ist ja von seiner Vita her, hat er wirklich 10-mal mehr erreicht, als es eigentlich hergeben würde. Aber es ist halt ein cooler Typ, der wirklich eine Menge Geschichten zu erzählen hat. Ne? Und deswegen, glaube ich, würde der hier sehr charmant rüberkommen.
Spannende Empfehlung. Vielleicht sehen wir ihn ja bald hier bei Vereinsvisionäre. Alles klar, das war's mit dieser Folge Vereinsvisionäre. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch mehr solcher Episoden hören wollt, dann lasst doch gern ein Follow da, den Podcast bewerten und. Vielen, vielen Dank an dich, Martin, für deine spannenden Einblicke. Mir hat es eine Menge Spaß bereitet.
Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und dann sind wir sehr gespannt, was bei dir die nächsten Wochen, Monate, wie es weitergeht. Ich drücke viel Erfolg für das Turnier in Nigeria und vielleicht gibt es ja mal eine Folge 2 mit einem Update.
Jederzeit.
Also, macht's gut, bleibt sportlich. Ciao, ciao.
Tschüss, alles Gute.
Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs.